Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Österreich trauert um Arik Brauer, den Wiener Universalkünstler, der im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Gefeiert einerseits als Maler, als einer der Hauptvertreter des fantastischen Realismus, der in den 60er Jahren große Popularität erfuhr, andererseits aber eben auch als Begründer des Austropop. 1970 erschien sein wichtigstes Album mit selbstgemaltem, fantastisch-realistischem Cover und in Dialekt gesungenen Songs. Das war etwas sehr Ungewöhnliches, auch für unseren London-Korrespondenten Robert Rotifer, der in Wien geboren und aufgewachsen ist und den ich jetzt in der Leitung begrüße. Hallo, Herr Rotifer.
Ja, hallo, ganz klein war ich da noch.
Ja. Bevor wir über Arik Brauer reden, hören wir ihn doch erstmal selbst, sein vielleicht populärstes Lied. Sie müssen mir allerdings beim Titel helfen, Herr Rotifer. Wie spricht der sich korrekt aus?
Er ist Käpferl im Sand.
Das Käpferl im Sand.
Ja, und übrigens die Ansage am Anfang ist wichtig.
Ja, genau. Allerdings richtet sich die Kritik nicht gegen eine bestimmte Gruppe, sondern gegen jedermann, der sich betroffen fühlt. Auch gegen mich selbst. Er hat ein kleines Häusl in der Kränenau. Er hat einen guten Posten und eine dicke, süße Frau. Er tut sich bei der Arbeit nicht die Hände verstauchen. Er kann an jeden Sonder der Virginia rauchen. Da sagt er, mir geht's gut. Auf die anderen hab ich'n Hut drauf. Hinter meiner Brüder, meiner links, rechts gibt's nix. Ober meiner, unter meiner sehe ich nix. Spür nix, hör nix, und ich riech nix. Denk ich nix und rede nix und tue ich nix. Wann der Wind erwart in die Gossen. Wann der Wind erwart am Land.
Arik Brauer. Im Jahr 1970 als Pionier des sogenannten Austropop. Herr Rotifer, helfen Sie mir, kann man sagen, das ist schon doch so eine Kritik am egoistisch lebenden Wohlstandsbürger der fetten Jahre. Lässt sich das ungefähr so fassen? Ja,
ganz genau so kann man das sagen. Also, wobei die anderen Strophen, die dann auf die erste folgen, die konkretisieren dann, dass dieser Wohlstandsbürger immun ist gegenüber dem Leiden auch in anderen Ländern, also Hunger oder Krieg, das geht ihn alles nichts an, solange es ihm gut geht. Also das ist der große schwelende Gewissenskonflikt jener Zeit, der Konsumgesellschaft jener Jahre, der da angesprochen wird. Und zu der Zeit war ja Arik Brauer selbst schon 41 Jahre alt, also für damalige Verhältnisse viel, viel, viel zu alt für einen Popstar. Und er war schon ein anerkannter Künstler, also es war durchaus angebracht und auch irgendwie schlau, was wir da am Anfang gehört haben, dass er gesagt hat, das ist auch ein Protestlied gegen ihn selbst. Ein anderes populäres Lied aus der Zeit war zum Beispiel Sie haben ein Haus gebaut, also Sie haben ein Haus gebaut, in dem er die Verbauung des Grünraums beklagt hat. Also das hat auch wieder genau einen Punkt getroffen im Zeitgeist, wo unter den Hippies die Skepsis da so aufgebrochen ist gegenüber der zügellosen Wachstumsgesellschaft, so dieses gewisse Zurück zur Natur ist da aufgekommen, die Wurzeln der grünen Bewegung, könnte man sagen.
Da wollen wir doch auch noch mal ganz kurz rein. Arik Brauer.
Sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus baut, sie haben unser Haus herbaut. Sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus baut, sie haben unser Haus herbaut. Gestern noch mit Doku wie beim Fenster aus gesehen, hätte in der Furms mir den Himmel schon verstört. Sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus baut, sie haben unser Haus herbaut.
Ja, schönstes Wienerisch auf jeden Fall. Bei dem Inhalt, muss ich zugeben, muss ich passen. Aber so ein bisschen haben wir schon erzählt.
Ja, er singt ja recht schnell, ne? Und auf Wienerisch. Aber sozusagen gestern Nachmittag habe ich beim Fenster rausgesehen und heute Morgen haben sie mir schon den Himmel verstellt. Die Ironie dabei ist natürlich, dass Arik Brauer sich dann später selbst, so wie sein Zeitgenosse und Malerkollege Friedensreich Hundertwasser, auch architektonisch betätigt hat. Bauen ohne Winkelmaß war seine Devise. Also er war nicht gegen das Häuserbauen per se.
Diese Tendenz zum Umweltschutz, die jetzt hier aus den Songs sprach, passte die auch zu seiner Malerei?
Ja, also absolut. Also diese verschlungenen Pflanzen, die seine von so mystischen Fabelwesen bevölkerten, märchenhaften Traumlandschaften bevölkert haben, die hatten ja auch unzweifelhaft was Psychedelisches. Also Arik Brauer war an der Akademie der Bildenden Künstler in Wien ein Schüler von Albert Paris Gütersloh gewesen, dem sogenannten Vater des fantastischen Realismus, der Wiener Schule des fantastischen Realismus. Und Brauer war dann eben von Mitte der 60er Jahre an nach seinen Pariser Jahren und seiner Rückkehr nach Wien eben neben Ernst Fuchs, Anton Lehmten, Rudolf Hausner Gütesloh Sohn Wolfgang Kutter oder Metrele Herbst ein Aushängeschild dieser auch nicht ganz unumstrittenen Kunstrichtung, muss man sagen. Weil es ist natürlich dieselbe Zeit, wo in Wien auch die Aktionisten gewütet haben und die haben den fantastischen Realismus mit seiner figurativen, schöngeistigen Ästhetik natürlich irgendwie eher als bieder und von gestern betrachtet. Also, aber vielleicht auch gerade deshalb war der fantastische Realismus eben so erfolgreich in Wien. Und Arik Brauer stand als Konsensfigur in den 70er Jahren schon so für die Art von moderner Kunst, auf die man sich einigen konnte, und so für diese Idee eines progressiven Österreich. Damals 13 Jahre durchgehend absolute Mehrheit für die SPÖ, die sich damals nicht einmal sozialdemokratisch, sondern sozialistisch nannte, mit Bruno Kreisky, einem Juden als Kanzler, der mit Palästinensern verhandelt hat, und mit eben auch einem Juden wie Arik Brauer als Galionsfigur in Musik und Kunst, neben dem auch als Sohn eines jüdischen Vaters geborenen André Heller. Also das alles zusammengenommen war für die Nachkriegsgesellschaft in Österreich da in den 70er Jahren schon so ein wichtiger Moment im Formen einer sich von der NS-Zeit absetzenden Identität, wenn auch oft eher in Leugnung als in tiefgehender Auseinandersetzung, vielleicht eine Art Wunschidentität, wobei nachdem sie den auch zu jener Zeit boomenden Austropop vorher angesprochen haben, mir ist schon klar, dass dieser sehr problematische Begriff des Austropop im vergangenen Jahrzehnt wieder rehabilitiert worden ist. Aber ich glaube nicht, dass man Arik Brauer, also die selbstgefälligen Seiten des Austropops seiner Ära anlasten sollte. Was er gemacht hat, war eher so eine Art populäre wienerische Liedermacherei. Er war nie ein Teil der Austropop-Szene.
Robert Rudefer, Arik Brauer ist also nun am Sonntag, nur 20 Tage nach seinem 92. Geburtstag, in seiner Geburtsstadt Wien gestorben. Wie würden Sie seinen Status dieser Tage in Wien oder vielleicht sogar in Österreich beschreiben? Wie populär war er zu dieser Zeit?
Ja, also er ist sehr populär, er hat alle Auszeichnungen, die es so gibt, umgehängt bekommen. Es gab auch zu seinem 90. Geburtstag eine Ausstellung im Jüdischen Museum, wo auch viel von seiner persönlichen Geschichte kommuniziert wurde, also auch zum Beispiel darüber, dass sein Vater 44 im KZ ermordet wurde. Er selbst musste sich ja verstecken in der Kriegszeit. Es gab aber auch eine Kontroverse, und zwar im Jahr 2018, im österreichischen Gedenkjahr des Anschluss, als die rechtspopulistische FPÖ zusammen mit der konservativen ÖVP an der Regierung war und das Gedenkkomitee des Konzentrationslagers Mauthausen damals die FPÖ-Vertreter ausgeladen hat. Damals hat Arik Brauer das als schweren Fehler bezeichnet. Und es gab damals auch die sogenannte Liederbuchaffäre über antisemitische Lieder, die in den Liederbüchern studentischer Verbindungen, die wieder mit der FPÖ in Verbindung sind, vorkommen. Und Brauer hat in diesem Zusammenhang und auch später in Interviews zu seinem 90er wiederholt erklärt, dass er sich nicht vor den Burschenschaftern mit ihren Säbeln fürchte, sondern das Problem in der Einwanderung antisemitischer Flüchtlinge aus dem arabischen Raum sehe. Und das hat, muss man ganz offen sagen, nicht nur vielen fremdenfeindlichen Leuten in Österreich leider Bestätigung gegeben, sondern auch das Selbstbild, dass der hausgemachte Antisemitismus nicht so schlimm wäre. Also ich selbst wohne jetzt schon seit über 2 Jahrzehnten nicht in Wien, aber aus der Ferne hat das bei mir schon ein bisschen einen unangenehmen Nachgeschmack hinterlassen damals. Also es wäre schön, wenn die Relativierung des österreichischen Antisemitismus nicht das ist, was von Arik Brauers farbfrohem Schaffen als letztes Wort bleibt, sondern seine Bilder und die Lieder.
Sagt Robert Rudefer, gebürtiger Wiener, zum Tod des österreichischen Universalkünstlers Arik Brauer. Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Das Lesen der anderen.
Und wir stellen Ihnen an dieser Stelle regelmäßig neue Ausgaben unbedingt lesenswerter Magazine vor. Heute ist das die Zeitschrift Kunstforum International. Die gibt's seit 1973, und zwar 6 bis 7 Ausgaben im Buchformat erscheinen da pro Jahr. Das mit einer enormen Themenbandbreite. Die Ausgabe 272 ist da und die trägt den schönen Titel This is not a love song, zum Verhältnis von Kunst und Musik. Und ich spreche jetzt mit Rosa Wind. Sie ist Autorin und hat gemeinsam mit Oliver Zübock diese neue Ausgabe herausgegeben. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Wenn wir diesen schönen Titel This is not a love song lesen, denken wir ja sofort an Public Image Limited, an diesen schrägen, sirenenhaften Gesang von Johnny Lydon. This is not a love song. Und dieser Titel, der suggeriert ja im Grunde, dass da eine Feindschaft herrscht zwischen Kunst und Musik. Aber sie beweisen im Grunde das glatte Gegenteil. Inwiefern?
Ja, der Titel, den haben wir gewählt einerseits, genau, weil er im ersten Moment diese Dualität so ein bisschen unterstellt. Aber wenn man sich den Song eigentlich anguckt, und das so haben wir es uns auch erklärt, dann mixt der ja auch ganz viele verschiedene Musikgenres. Und so mixen sich eigentlich auch die Musik und die Kunst an ganz verschiedenen Stellen und sind in keine Dualität, sondern in einer befruchtenden Gemeinschaft.
Die Idee, Kunst und Musik zusammenzudenken, schreiben Sie, die ist definitiv nicht neu. Sie zitieren da im Grunde schon Richard Wagner mit der Idee des Gesamtkunstwerks, wo sich dann eben Leben und Kunst, Bühne und Zuschauerraum, Musik, Tanz, Theater am besten alles mischen soll. Viele Künstlerinnen und Künstler sind diesem Vorbild gefolgt, also sie machen so einen richtigen kleinen Rundumschlag von Laurie Anderson, überschlingen sie bis hin zu Jonathan Mese, sagen dann aber, dass man im Grunde ab dem Jahr 2000 doch auch nochmal auffallend viele Künstler und Künstlerinnen beobachten kann, wie sie mit Stars aus der Musikerszene kooperieren. Was für ein prominentes Beispiel ist Ihnen da besonders in Erinnerung?
Genau, ich habe über das Verhältnis von Marina Abramović, die ja die Mutter der Performance-Kunst genannt werden kann, und Lady Gaga geschrieben, weil die als Anfang der 2000er eben sehr medienwirksam kooperiert haben und zum einen für Abramovics neues Performance-Institut mit einer Crowdfunding-Kampagne einfach Geld sammeln wollten. Und gleichzeitig haben sie sich natürlich aber auch darüber hinaus sehr medienwirksam gegenseitig ihre Märkte zugeschoben. Also durchaus auch, ja, hat es kommerzielle Aspekte.
Zwei ganz aktuelle Fälle zitieren sie auch, nämlich zum Beispiel Anoni, bekannt geworden im Grunde als Anthony bei Anthony and the Johnsons, britischer Sänger damals mit wirklich sensationeller Falsettstimme. Was ist so interessant an dem Fall Anoni?
Ja, Anoni hat sich jetzt mit ihrem Solo oder mit ihrer Tätigkeit als Solosängerin hat sie nochmal ganz besonders eben ihre Transsexualität und sich als Transfigur in den Mittelpunkt gestellt und hat kooperiert mit vielen feministischen Künstlerinnen wie eben Laurie Anderson oder Kiki Smith und hat das Future Feminism Camp gegründet und ja, stellt so ihre private Identität eben in die Öffentlichkeit, politisiert sie und wendet sich mit ihrer transsexuellen Identität eben auch einem ganz aktuellen Thema zu.
Frau Wind, inwiefern erleben wir möglicherweise nochmal eine Zuspitzung dieses Konzeptes von Gesamtkunstwerk, von Zusammenlaufen von Kunst und Musik durch die sozialen Netzwerke? Inwieweit sind die da, also vielleicht auch doch nochmal ein Beschleuniger und auch einen Bestärker dieser Form von Synergie?
Ja, die neuen Medien sind sozusagen der Höhepunkt der Selbstinszenierung für nicht nur für die Kunst und die Musik, sondern für jedermann und jeder Frau. Und junge Künstlerinnen und Künstler, wie zum Beispiel das Duo 18 Plus, vermischen eben in sogenannten Visuals ihre Musik mit gefundenen Bildern aus dem Internet, mit CGI-Animationen und privaten Bildern zu performativen und Gesamtinszenierungen, in denen eigentlich überhaupt nicht mehr zwischen Musik und Kunst unterschieden wird, sondern das ist eine komplette, ja, es gibt keine Hierarchie mehr zwischen den Medien oder auch keine Unterscheidung für die.
Über das spannungsreiche Verhältnis von Kunst und Musik können Sie mehr nachlesen in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Kunstforum International. Rosa Wind hat gemeinsam mit Oliver Zübock die neue Ausgabe herausgegeben. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch ganz herzlich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ausstellung des Jahres. Damit kann sich der Kunstverein Dortmund schmücken. Denn die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes hat der Schau, die sich zum 30. Jahrestag des Mauerfalls mit der Interaktion zwischen Performancekunst und Geheimdiensten beschäftigt hat, genau diesen Titel verliehen. Als besondere Ausstellung wird Bonzos Dream im Berliner Brücke-Museum ausgezeichnet. Die Schau zeigt Bilder der in Guatemala lebenden Malerin Vivian Suter. Die 1949 geborene Künstlerin und ihre mittlerweile verstorbene Mutter sorgten für eine Wiederbelebung der Farben und Form der expressionistischen Brücke-Künstler, heißt es. Die Berliner Staatsbibliothek unter den Linden ist nach 16 Jahren wieder eröffnet worden. Allerdings ist das 1780 erstmals fertiggestellte Gebäude, das seit 2005 grundsaniert wurde, vorerst nur digital zu besuchen. Generaldirektorin Barbara Schneider-Kempf sagte im Deutschlandfunk Kultur über die mit 25 Millionen Büchern größte wissenschaftliche Universalbibliothek Deutschlands, deren Modernisierung 470 Millionen Euro gekostet hat.
Es ist hell geworden, es ist zugewandt und freundlich. Es hat viel von der Schwere der Architektur, wie sie 1914 gestaltet wurde, verloren. Und das passt gut in unsere Zeit.
Die Uffizien in Florenz sind seit heute wieder richtig geöffnet, zumindest einige Tage in der Woche. Das freut nicht nur Museumsdirektor Eike Schmidt, denn wegen angeblich unehrenhaften Umgangs mit den Malerheiligen Botticelli, Da Vinci, Michelangelo und Co. in den sozialen Medien war er in Italien heftig kritisiert worden. Aktuell vermeldet Schmidt nun aber, etwa die Hälfte der Online-Besucher in den Uffizien in den Monaten, in denen das Haus geschlossen war, ist unter 25 Jahre alt.
Es ist wichtig, dass Junge für die Kunst gewonnen werden, weil nämlich sonst die Kunst selbst verloren geht. Da haben wir also schon ganz rührende Besucherbriefe bekommen von Eltern, die gesagt haben, in der Vergangenheit war es immer so schwierig, die Kinder davon zu überzeugen, dass sie ins Museum kommen. Und jetzt sind es die Kinder, die Eltern darum anbetteln, ins Museum kommen zu können.
Fast 8 Monate, nachdem sie die Statue eines Sklavenhändlers in das Hafenbecken von Bristol warfen, haben 4 Angeklagte sich für nicht schuldig erklärt. Deshalb wird das Verfahren jetzt am 8. Februar von einem Strafgericht weiterverhandelt. Das Denkmal von Edward Colston war während der Black Lives Matter-Proteste in England vom Sockel gestürzt worden und hatte ähnliche Aktionen im ganzen Land ausgelöst. Die Demonstranten fordern die Aufarbeitung der britischen Kolonialgeschichte sowie die Gleichstellung von ethnischen Minderheiten in Großbritannien. Bislang sind 5 Menschen, die in Bristol an der Zerstörung des Standbilds beteiligt waren, zu Geldstrafen von je 100 Pfund sowie Sozialarbeit verurteilt worden.
Was in deutschen Konzentrationslagern geschah, ist weitgehend bekannt. Das unfassbar Monströse dieser Geschehnisse mit den Worten und der Stimme eines oder einer Überlebenden beschrieben zu bekommen, das hat noch einmal eine ganz andere Wucht. 1981 zeigte der Regisseur Karl Fruchtmann, selbst Jude und ehemaliger Häftling im KZ Dachau, in seinem Film Zeugen, zum ersten Mal überhaupt Berichte Überlebender. Es sind Szenen wie diese.
Meine Mutter, es war eine kleine Frau, aber sie hatte ein bisschen so große braune Augen. Und das Letzte, was ich mich erinnern kann, war die Augen von meiner Mutter, wie das zuging, die Türen von Waggon.
Wie der Film entstand, das wiederum ist Gegenstand der Dokumentation Zeugen, wie der Holocaust ins Fernsehen kam, die heute in der ARD läuft. Mein Kollege Matthias Dell hat die Dokumentation bereits gesehen. Guten Tag, Matthias.
Hallo.
Zeugen, Aussagen zu einem Mord an einem Volk. So lautet der Titel des 2-teiligen Dokumentarfilms von Karl Fruchtmann, um den es hier geht. Der Name Karl Fruchtmann, der wird vermutlich vielen Menschen gar nichts sagen. Wer war dieser Karl Fruchtmann?
Also ich muss sagen, ich kannte den auch erst seit sehr kurzem. Es ist vor 2 Jahren ein Band erschienen bei der Edition Text und Kritik über ihn. Das ist so eine Reihe, die heißt Fernsehregisseure, sind vor allen Dingen auch Männer bislang. Die wird herausgegeben von der Akademie der Künste und der Kinemathek. Und da ist Karl Fruchtmann eben einer von. Er ist 1915 geboren worden, 2003 gestorben. Der Vater war eben ein jüdischer Kaufhausbesitzer, der 1933, nachdem da das Geschäft attackiert wird von Nazis, von SA, an einem Schlaganfall stirbt. Fruchtmann kann erst noch fliehen nach Frankreich und die Schweiz, kommt dann aber zurück, wird 1936 inhaftiert und hat Glück, dass er 37 freikommt. Die Familie siedelt dann über nach Palästina. Da wird er dann später Mitarbeiter bei der Fluggesellschaft El Al und ist dann in London nach dem Krieg und kehrt dann aber mit 42 Jahren 1957 nach Deutschland zurück, wo er dann als Kabelträger und Kameramann beim Fernsehen anfängt und schließlich Regisseur wird und dann im Laufe der Zeit bis zum Ende der 90er Jahre über 30 Filme dreht. Vor allen Dingen Spielfilme, Literaturverfilmungen, aber eben auch diese dokumentarische Arbeit zeugen.
Er kommt also in das Land der Täter zurück, der Täter, die ihn und seine Familie wirklich hatten vernichten wollen. Warum macht er das? Was war sein Motiv?
Also das kann man in den biografischen Skizzen nachlesen, die in dem Buch versammelt sind, das tatsächlich sehr leicht lesbar ist, kein Fachbuch in diesem Sinne. Und da geht es vor allen Dingen auch darum, dass er Wiedergutmachungsansprüche klären will, was natürlich sich ewig zieht bis in die 90er Jahre und auch nur einen Teil dessen umfasst, was die Familie verloren hat. Und dann hat er vor allen Dingen schon auch das Gefühl, dass er die Deutschen mit seinem Schicksal konfrontieren muss, so sagt er es selber. Etwa in diesem Feature von 1997, das für den Deutschlandfunk gemacht wurde.
Ich habe oft den Eindruck erweckt, als ob ich nichts anderes getan hätte, als Filme zum Judenmord zu machen. Das ist falsch, natürlich. Ich habe nicht nachgezählt, Sie können nachzählen, aber über 30 Filme habe ich sicher gemacht. Von denen sind 5, glaube ich, Filme, die sich mit dem Judenmord beschäftigen. Aber es ist ein Thema, das mich so bewegt, dass immer Energie frei wird und den Wunsch erzeugt, den Drang, den Druck erzeugt, Filme zu dem Thema zu machen. Besonders deshalb, weil ich es, da ich hier in Deutschland arbeite, für absolut notwendig halte, dass die Deutschen Filme dieser Art sehen.
Und was man da merkt, sind gleich mehrere Sachen. Zum einen, wie präzise er formuliert und zweitens, was ich auch interessant fand, die dialektale Färbung, das Thüringische, was das Konfrontieren natürlich nochmal ganz anders macht, weil es ihn in der deutschen Provinz verankert. Fruchtmann kam aus Meuselwitz, einem kleinen Ort, der vor allen Dingen mit dem Schriftsteller Wolfgang Hilbig verbunden ist, in der deutschen Kulturgeschichte, wenn man das so sagen kann. Und das macht auch was mit einem, dass man plötzlich jemanden hört, der genauso spricht wie Leute auf dem Dorf, das gar nicht weit weg ist. Also eben nicht der fremde Weltläufer, hochdeutsch sprechende Jude, der dann zurückkommt.
Nun gilt eben diese Fruchtmann-Dokumentation Zeugen von 1981 als eine der ersten überhaupt über den Holocaust im deutschen Fernsehen. Stimmt das? Kann man das so stehen lassen?
Naja, es ist in dem Umfang ist es die erste große. Es gab durchaus vorher schon in Filmen in den 70er Jahren schon solche Spuren, solche einzelnen Geschichten. Aber das Projekt, was Fruchtmann da angeht, das ist natürlich viel eher vergleichbar mit 2 anderen Projekten aus der Zeit. Zum einen dem großen Shoah-Film von Claude Lanzmann, der lustigerweise auch in die Produktionszeit hineinfragt, weil dann plötzlich der Sender unsicher ist, ob er jetzt das Gleiche nochmal produziert, was dann nicht der Fall ist. Und der andere Beitrag aus dieser Zeit, 1984 kommt der Film raus, ist Ebert Fechnings Begleitung des Majdanek-Prozesses in Düsseldorf, da kommen dann eben auch Überlebende zu Wort. Aber in dieser konzentrierten Fassung, dass Fruchtmann also wirklich mit Zeitzeugen redet und die erzählen lässt, ist es tatsächlich das erste große Projekt im deutschen Fernsehen.
Matthias, wir haben eingangs schon einen kleinen Ausschnitt gehört. Was für eine Art Erzählen 35 Jahre später ist das? Und wie erzählt dieser Film darüber?
Also zum einen ist der Film sehr nüchtern. Das beschreibt die Dokumentation auch sehr schön. Fruchtmann sitzt bei den Leuten im Wohnzimmer, filmt die dann einfach vor der Gardine, vor dem Vorhang und die erzählen. Manchmal eben tatsächlich sehr nüchtern darüber, protokollieren sie das, manchmal auch sehr emotional, wie wir das gehört haben bei dem Ton. Zwischendurch gibt es ein bisschen abstraktere Musik, so ein paar Fahrten am Gelände des KZ Auschwitz entlang. Wenn Bilder von Toten gezeigt werden, dann in Ausschnitten. Und das ist ja ganz wichtig, das ist das Paradigma, was Claude Lanzmann vor allen Dingen zugeschrieben wird, dass sich eben in der Erzählung der Opfer die Perspektive der Täter in den Bildern nicht quasi wiederholen darf. Das ist interessant, dass es eigentlich nur funktioniert bei Fruchtmann in dieser wirklich Ballung von einzelnen Geschichten, die er stellenweise auch kollagiert, sodass ich jetzt gar nicht wüsste, welchen O-Ton ich da rausnehmen soll, weil es gibt total grauenhafte, wo eine Frau darüber erzählt, wie sie ihr Kind umbringt, um es den Menschenversuchen von Josef Mengele zu entziehen. Und dann gibt es wieder sehr versöhnliche, wo jemand sagt, dass er keinen Hass auf Deutsche hat. Ich habe mich jetzt mal für einen Ton, um das mal zu hören, entschieden, da erzählt ein Mensch, Mensch davon, wie das losging, quasi mit dem Hass gegen die Juden.
Das hat angefangen mit Saujude und du dreckiger Jude. Bei uns war besonders der Vers bekannt: Judenstinker Sekretär, zeig mal der Erschleher. Das hört sich heute vielleicht ein bisschen witzig an, aber es waren solche Reime, die einen ziemlich betroffen haben.
Und da sieht man wiederum dran, wie die Erniedrigung in der Sprache den verbrecherischen Taten vorausgeht.
Matthias, wir haben schon darüber gesprochen, der Name Karl Fruchtmann ist den wenigsten ein Begriff. Wie wurde der Film damals aufgenommen? Wirklich bekannt wurde er nicht, oder?
Na, die Reaktionen waren schon gut, also die Kritiken waren gut. In einer stand drin, dass es man so ein bisschen abstumpft durch die Ballung der Leute. Ich würde sagen, ich verstehe, was die Frau meint, aber ich glaube eher, wenn man sehr, man muss sehr konzentriert hinschauen und dann passiert etwas, was Fruchtmann sehr wichtig war, dass man nämlich lauter einzelne Menschen sieht. Er hat nämlich gesagt, es sind nicht 6 Millionen Menschen umgebracht worden, sondern es sind 6 Millionen Mal ist ein Mensch umgebracht worden und das macht einen Unterschied. Das, finde ich, macht der Film gut. Was es natürlich auch gab, was man natürlich, muss man sagen, weil das immer so war, wenn solche Filme ausgestrahlt worden sind im deutschen Fernsehen, dass Leute angerufen haben und mit narzisstischen und antisemitischen Sachen herumgeschrien haben. Gleichzeitig war es aber auch so, dass es auch Reaktionen gab, die dann etwas dankbarer und nachdenklicher gewesen sind.
Dasselbe kann man ja im Internet sehen, wenn wir jetzt die Filme Karl Fruchtmanns bei YouTube aufrufen, dass auch da die Kommentare wieder also teilweise bodenlos sind. Kommen wir zu dieser Dokumentation, die heute Abend in der ARD läuft, um Mitternacht. Wie ist die gemacht?
Also die ist, würde ich sagen, vor allen Dingen verdienstvoll, weil sie da an das Thema erinnert und weil sie uns jetzt die Gelegenheit gibt, Karl Fruchtmann zu würdigen, den keiner mehr kennt. Seine Tochter kommt vor, der Regieassistent, hast du schon erwähnt, der Redakteur. In der Machart ist diese Dokumentation aber sehr konventionell. Die Musik ist doch sehr melodramatisch, was mir ein bisschen zu konkret ist. Die merkwürdigste Stelle für mich da drin war diese.
Die Aussagen der Zeugen liegen im Archiv von Radio Bremen. Fast 80 Stunden Interviews. Fruchtmann hat der Welt einen historischen Schatz hinterlassen.
Wir haben hier das Rohmaterial von der Produktion Zeugen von 1980.
Weil da einerseits der Schatz angepriesen wird, der dieses Filmprojekt ist, und andererseits fragt man sich natürlich sofort, warum nutzt die ARD nicht die Gelegenheit und strahlt diesen Film nochmal aus? Ich habe danach gefragt, im Programm wird er nicht gezeigt, es wird geprüft, ob der eventuell in der Mediathek laufen könnte, aber eigentlich ist es schade, dass er, wie du sagst, momentan nur auf YouTube zu finden ist, in schlechter Qualität, weil eigentlich, wenn man sich überlegt, der wurde damals 21 Uhr am Sonntagabend ausgestrahlt, dann fragt man sich, warum das heute eigentlich nicht mehr möglich ist.
Matthias Dell über Karl Fruchtmann und sein Projekt Zeugen. Aussagen zu einem Mord an einem Volk. Die Dokumentation dazu heißt Zeugen, wie der Holocaust ins Fernsehen kam und ist bereits jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen. Vor 10 Jahren protestierten Millionen Menschen in der arabischen Welt für ein Leben in Würde, für freie Wahlen und bessere Arbeitsbedingungen. Auf den Straßen mit dabei waren tausende Fußballfans. Diese Ultras verbinden insbesondere in Algerien mehrere Elemente der Popkultur mit eingängigen Liedern und aufwendigen Choreografien. Ronny Blaschke berichtet.
Februar 2019 in Algerien. Der schwerkranke Langzeitherrscher Abdelaziz Bouteflika strebt die Kandidatur für eine 5. Amtszeit an. Bald darauf demonstrieren hunderttausende Menschen gegen das Regime. Unter ihnen sind hunderte Ultras, die hartgesottenen Fans der Fußballclubs. In den Wochen des Protests fallen die Ultras nicht mit Gewalt auf, nicht mit Hassparolen oder Leuchtraketen. Das Besondere, ihre Musik. In Deutschland oder Italien stimmen Ultras kurze Anfeuerungsrufe für ihre Mannschaften an. In Algerien komponieren Ultras Lieder mit mehreren Strophen, manche 3 oder 4 Minuten lang. Der Journalist Mahemi Sai beschäftigt sich in Nordafrika mit der Kultur der Ultras. Die Stadien in Algerien waren schon lange ein Freiraum für junge Männer, die sich nach Zugehörigkeit sehnten. Am Anfang sangen Ultras über Fußball, nach dem arabischen Frühling wurden ihre Lieder politischer. Es ging um Arbeitslosigkeit, auch um Korruption. Die Lieder waren manchmal vulgär, doch schon bald wurden sie von Millionen Menschen gesungen. Die Lieder der Ultras wurden zu den Hymnen des Protests.
Die
Die Fanszenen in Algerien teilen sich in Untergruppen auf. Häufig schließen sich Musiker unter den Ultras zu Bands zusammen. Sie nehmen Lieder in Tonstudios auf und veröffentlichen die Strophen in sozialen Netzwerken, damit andere Mitglieder die Texte lernen können. Grafiker entwerfen Videos und so verkaufen Ultras tausendfach CDs, Plakate oder Fahnen. Sie finanzieren damit auch Hilfsaktionen für Benachteiligte, sagt der Reporter Mai Misai und erinnert an historische Wurzeln.
Because at the time there was no television for a lot of matches in the
19. In den 1930er oder 1940er Jahren gab es hier noch keine Fernseher. Viele Leute trafen sich in Cafés und hörten sich Spiele im Radio an. Diese Cafés waren auch Zentren der Chabi-Musik, einer Mischung aus arabischen und andalusischen Melodien. Chabi kommt aus dem Arabischen und bedeutet Volk. In diesen Liedern ging es auch um Zusammenhalt, Politik und schon sehr früh auch um Fußball. So teilten sich Arbeiter, Künstler oder Sportler denselben Sozialraum. In ihren Liedern greifen die Ultras heutzutage immer wieder auch die Geschichte auf, vor allem die Kolonialzeit. Ein Beispiel. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind mehr als 20 algerische Spieler in Frankreich aktiv. Billige Arbeitskräfte im Land des Besatzers. 1954 formiert sich in Algerien die Nationale Befreiungsfront. Die FLN wirbt auch im Fußball um Unterstützung. Kontaktleute reisen unter Geheimhaltung durch Frankreich. 12 algerische Spieler setzen sich ab, kurz vor der Weltmeisterschaft 1958 in Schweden, erzählt der Nordafrika-Experte James M. Dorsey.
The Algerians actually built a football team.
Die algerischen Spieler schlossen sich zu einem alternativen Nationalteam zusammen. Sie reisten um die Welt und spielten in mehr als 50 Ländern. Ihr Ziel: mehr Aufmerksamkeit für den algerischen Unabhängigkeitskampf. Eines der Lieder, das die Mannschaft vor ihren Spielen sang, wurde zur Nationalhymne Algeriens.
So it was very important.
In Algerien entsteht nach der Unabhängigkeit 1962 keine stabile Demokratie. Aufstände, hohe Arbeitslosigkeit, in den 90er Jahren einen Bürgerkrieg. Immer wieder suchen die autoritären Präsidenten die Nähe zu prominenten Fußballern. Immer wieder umgarnt das Regime auch Anführer der Ultras für mehr Einfluss im Arbeitermilieu. Doch die meisten Fußballfans bleiben kritisch, sagt der Sportwissenschaftler Mahfoud Amara. Die Ultras wollen innovativ bleiben. Sie verbinden viele Elemente der Popkultur. Sie sind gegen das System, das wird auch in künstlerischen Graffitis deutlich. Oder in Tifos, das sind Stadion-Choreografien mit riesigen Bannern. Der Langzeitherrscher Abdelaziz Bouteflika beugt sich übrigens 2019 dem öffentlichen Druck und verzichtet auf eine fünfte Amtszeit. Viele seiner Mitstreiter aber sind noch immer in hohen Positionen. Die Ultras werden also weiter singen.